Wir haben diese Gottesdienstserie durch den Galaterbrief gestartet miteinander. Wir haben angefangen in Galater 1, haben das erste Kapitel letzten Sonntag abgeschlossen und haben gemerkt, wie Gottes Geschichte die Lebensgeschichte von Paulus geprägt hat. Paulus war nicht jemand, der auf Sinnsuche war, der nicht so genau wusste, was er jetzt genau machen soll, was er will, sondern er hatte eigentlich genaue Vorstellungen von dem, was war und richtig und falsch ist. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die christliche Gemeinde von der Bildfläche verschwindet. Und dann hat sich Gott ihm offenbart. Dann ist ihm Jesus begegnet. Dann hat er eine Botschaft bekommen, die hat sein Leben radikal verändert. Er hat eine Botschaft gehört von Jesus auf einmal, den er vorher für einen Scharlatan hielt, von dem er gedacht hat, der kann nie und nimmer derjenige sein, auf dem die Hoffnung des Judentums liegen. Einer, der am Kreuz gestorben ist. Einer, der elendig verreckt ist. Am Kreuz stirbt man nicht nett und schön und friedlich. Der kann nicht der sein, dem Gottes Verheißungen gelten. Einer, der von den Römern hingerichtet wurde und von den leitenden Leuten im Volk verurteilt wurde, ausgestoßen wurde, der ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist der wahre Messias. Und so hat er versucht, dazu beizutragen, dass diese christliche Gemeinde von der Bildfläche verschwindet. Und auf einmal ist ihm Jesus erschienen. Auf einmal hat er Jesus kennengelernt. Auf einmal hat er gemerkt, dieser Jesus ist gar nicht tot. Der ist lebendig. Und die Botschaft von diesem Jesus, die ist einzigartig. Und wir haben gemerkt, wie er um diese Gemeinde in der Region Galatien, in der Provinz des Römischen Reiches, das in der heutigen Türkei liegt, wie er um diese Gemeinde ringt. Um diese Gemeinden, um diese Christen, weil sie unter schlechten Einfluss gekommen sind. Und wie er ihn versucht deutlich zu machen, dass diese Botschaft einzigartig und von Gott gegeben ist und nicht von ihm abhängt und auch nicht von der Bestätigung durch Menschen, sondern dass es eine Botschaft ist, die nicht Menschen sich ausgedacht haben. Es ist nicht eine Erfindung von Menschen. Das ist nicht was Menschen entwickelt haben aufgrund von einer Problemkonstellation, irgendwelche Hochschulen irgendwas analysiert haben, irgendwelche Forschungsprogramme gestartet haben. Diese Botschaft von Jesus Christus ist keine Botschaft, die irgendwo eingereicht wurde und dann auf einer Konferenz debattiert und beschlossen wurde als neue hoffnungsvolle Botschaft, sondern sie wurde von Gott selbst direkt offenbart. Und sie braucht auch keine menschliche Bestätigung. Und wir haben letzten Sonntag so uns diese biografische Sektion ein bisschen angeschaut, wie er davon erzählt, wie Gott in seinem Leben Geschichte geschrieben hat. Und diese biografische Sektion geht im Galaterbrief jetzt noch ein bisschen weiter und ich lese euch mal den Predigttext von heute. Ich hoffe, ihr habt den Zettel bekommen. Ich habe das Thema heute ist eine Botschaft für alle und ich lese mal Galater 2, Vers 1 bis 10. Dann, 14 Jahre später, ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Diesmal war Barnabas dabei und ich nahm auch Titus mit. Der Grund für meine Reise war, dass Gott mir in einer Offenbarung eine entsprechende Weisung gegeben hatte. Ich legte der Gemeinde von Jerusalem das Evangelium vor, das ich unter den nichtjüdischen Völkern verkünde. Genauer gesagt, ich legte es den maßgebenden Leuten vor. Nur sie nahmen an der Besprechung teil. Denn ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. Doch meine Sorge war unbegründet. Man versuchte nicht einmal, meinen Begleiter Titus, der ja ein Grieche ist, zur Beschneidung zu zwingen. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war es, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben es ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. Zurück zu denen, die als die maßgebenden Leute der Gemeinde galten. Es spielt für mich zwar keine Rolle, wie angesehen sie damals waren. Gott achtet nicht auf Rang und Namen. Trotzdem kam alles auf ihre Entscheidung an. Und die sah so aus, dass sie mir keinerlei Auflagen machten. Im Gegenteil, es war ihnen klar geworden, dass mir die Aufgabe anvertraut ist, das Evangelium denen zu bringen, die nicht beschnitten sind, genauso wie Petrus den Auftrag hat, es denen zu bringen, die beschnitten sind. Denn derselbe Gott, der durch Petrus gewirkt und ihn als Apostel für die Beschnittenen bestätigt hat, hat auch durch mich gewirkt und hat mich als Apostel für die Nichtjuden bestätigt. Jakobus, Petrus und Johannes hatten es also erkannt, welchen Auftrag Gott mir in seiner Gnade gegeben hatte. Deshalb reichten sie, die als die Säulen der Gemeinde galten, mir selbst und Barnabas die rechte Hand, zum Zeichen der Gemeinschaft und zur Besiegelung folgender Übereinkunft. Während sie weiterhin unter den Beschnittenen arbeiten wollten, sollte unser Arbeitsgebiet die nichtjüdische Welt sein. Das Einzige, worum sie uns baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen, und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Ich finde es einen spannenden Text aus verschiedenen Gründen. Wenn man Theologie studiert, dann gucken die Leute einen manchmal an und denken, was sind das für komische Theoretiker? Was sind das für komische Leute, die sich da mit irgendwelchen gelehrten Fragen befassen? Es geht doch eigentlich um das Leben. Und natürlich, klar, es geht um das Leben. Aber Theorie und Praxis bilden ja in unserem Leben eine Einheit. Und wir merken hier bei Paulus, dass Lehrentscheidungen, zumindest die ersten Lehrentscheidungen, weder banal noch beliebig waren. Wir merken, dass es Paulus wichtig war, dass da eine Einheit herrscht. Und wir merken, dass er, wie er sich, nachdem er gesagt hat, meine Botschaft kommt von Gott und ich brauche keine menschliche Bestätigung, es geht mir auch nicht darum, dass Menschen gut über mich denken, dass er trotzdem nach Jerusalem geht und auf einmal mit Menschen anfängt zu sprechen. Weil es nicht egal ist, was wir glauben. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Es ist nicht egal, was wir glauben. Paulus sagt, es steht die Wahrheit des Evangeliums auf dem Spiel. Und es steht auf dem Spiel, ob das, was ich getan habe, ob das vergeblich war, ob das umsonst war. Paulus geht es auch jetzt nicht um die Bestätigung, um die persönliche Bestätigung und die Autorisierung einer göttlichen Botschaft durch Menschen. Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm darum, dass eine falsche Botschaft Schaden anrichten kann. Diese falsche Botschaft, die die falschen Brüder bringen, die kann alles zerstören. Und die entscheidende Frage ist doch, ziehen wir an einem Strick, ihr lieben Jerusalemer? Dass Paulus sich nicht unsicher ist, das ist relativ deutlich, also dass er nicht auf einmal unsicher geworden ist, müsste man daran sehen, dass er, wie er ja vorher geredet hat, er hat gesagt, wenn irgendjemand anders, selbst ich als Apostel komme und euch ein anderes Evangelium predige, dann seien wir verflucht. Also er lehnt jede andere Botschaft ganz grundsätzlich ab und er betont immer und immer wieder, die Botschaft, die ich euch bringe, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen, die hat Gott mir geschenkt. Ja, warum geht er denn nach Jerusalem? Ja, weil Gott ihm das gesagt hat, er soll das tun. Weil er eine Offenbarung bekommen hat. Und weil es darum geht, dass diese Botschaft gemeinsam getragen werden soll. Und weil die ersten Gemeinden bedroht waren, weil die Freiheit bedroht war, die das Evangelium gegeben hat. Die entscheidende Frage, mit der die ersten Christen gerungen haben, war, müssen alle Christen Juden werden? Das finde ich so lustig. Tim Keller hat gesagt, er hat noch nie einen Hausbesuch gemacht, wo dann an der Wand hing ein Bibelvers. Manchmal hängt man sich ja so Bibelverse an die Wand oder so, dass dann an der Wand hing, man versuchte nicht einmal meinen Begleiter Titus, der ja ein Grieche ist, zur Beschneidung zu zwingen. Er hat noch nie gesehen, dass sich jemand diesen Bibelvers an die Wand gehängt hat. Aber dieser Text ist ganz entscheidend für uns heute. Wenn die ersten Christen anders entschieden hätten, würden wir alle Juden werden. Dann würde unser Leben ganz anders aussehen. Oder es hätte eine Spaltung gegeben. Sehr wahrscheinlich sogar. Wir werden es beim nächsten Mal, wenn ich predige, werden wir sehen, dass Paulus auch Wert drauf legt, dass die Praxis sich ändert und nicht nur die Theorie. Also es ist nicht egal, was du glaubst, es ist auch nicht egal, wie du lebst. Aber jetzt im Moment sagt er, es ist nicht egal, was wir glauben und wir brauchen da eine Einheit und wir brauchen da eine Klarheit. Und wir merken, wie wichtig und wie gravierend diese ganzen Diskussionen für die ersten Juden waren, wenn wir mal in die Apostelgeschichte schauen. Oder Petrus. bekommt eine Offenbarung von Gott mit diesen Tieren, die vom Himmel kommen. Und dann sagt Gott zu ihm, iss. Sagt er, nein, 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 das sind ja alles unreine Tiere, die darf ich als Jude gar nicht essen. Oder? Dann kommt wieder die Stimme, iss. Und er checkt's nicht. Und dann kommt da die Boten von dem römischen Hauptmann und dann geht er da zu diesem Hauptmann und merkt, hey, die bekommen auch einen Heiligen Geist. Die können sich auch bekehren. Denen gilt auch die Botschaft von Jesus. Und dann in der Jerusalem-Urgemeinde, dann geht's rund, sagt der Petrus, was glaubst du eigentlich? Was machst du da bei den Heiden? Wir sind doch die Judenchristen. Du darfst ja nicht einfach zu den Heiden gehen und die auch noch taufen. Da muss er sich rechtfertigen. Da wird der Petrus zur Rechenschaft gezogen. Und dann, wenn man weiterliest, merkt man ja hier, oder? Wenn man in der Apostelgeschichte weiterliest, Apostelgeschichte 15, gibt es ein großes Apostelkonzil, wird es genannt, bei den Theologen, wo sie miteinander diskutieren, was gilt denn jetzt? Und wo sie eine offizielle Entscheidung fällen. Aber gleichzeitig und dazwischen und davor läuft das hier. Paulus hat auf der ersten Missionsreise in der Region, in der Türkei, Gemeinden gegründet. Und auf einmal kommen Christen aus Jerusalem und sagen, hey Leute, Jesus gut und schön, aber das Judentum bitte auch noch. Jesus gut und schön, Jesus plus Beschneidung. Jesus plus unsere Gesetze, Jesus plus unsere Reinheitsgebote. Jetzt müsst ihr dann ernst machen mit Jesus. Und ernst machen mit Jesus heißt Jesus plus. Und Paulus sagt, nein, das Evangelium ist nicht Jesus plus, sondern Jesus plus nichts ist alles. Jesus alleine ist die Rettung. Wir müssen uns den Weg in den Himmel nicht verdienen. Wir müssen uns unsere Gerechtigkeit nicht selbst verdienen. Und da bricht ein Streit los. Da wird gekämpft um die Gemeinden, oder? Da merken wir, okay, der Paulus merkt, dass da in Galatien was am Laufen ist, deswegen schreibt er ihnen den Galaterbrief. Und im Galaterbrief selber, den wir jetzt ja gerade gelesen haben, schreibt er, wie er diese Diskussion vorher schon gehabt hat. Wie er diese Diskussion offensichtlich schon vorher in anderen Gemeinden hatte, wahrscheinlich in Antiochien in Syrien. Und dann von dort aus nach Jerusalem gegangen ist und dort schon mal mit den Aposteln diskutiert hat. Und dann schreibt er diesen Galaterbrief. Und nachdem er den Galaterbrief geschrieben hat, geht die Diskussion weiter in der ersten Christenheit. Und erst mit Apostelgeschichte 15 scheint es dann irgendwann mal abgeschlossen zu sein. Und Paulus sagt den Leuten in Galatien und sagt uns heute Morgen, es ist nicht egal, was du glaubst. Es gibt Dinge, über die müssen wir streiten, um die müssen wir ringen. Es gibt zentrale Fragen des christlichen Glaubens. Da gibt es keine Kompromisse oder unterschiedliche Meinungen. Jesus plus nichts ist alles. Wenn es darum geht, wie du in den Himmel kommst, dann brauchst du nur Jesus. Und nichts anderes. Natürlich ist diese Freiheit, die wir von Jesus geschenkt bekommen, keine Beliebigkeit. Und wir lesen ja den Galaterbrief weiter. Wir werden das noch merken. Was unser moralisches Verhalten anbelangt, hat Gott schon Vorstellungen. Aber dieses Gesetz und das moralische Verhalten ist nicht der Schlüssel, um in den Himmel zu kommen. Das ist der Unterschied. Es ist nicht der Weg, um Gerechtigkeit zu bekommen, sondern um Segen zu erleben. Unsere Moral bringt uns nicht eine bessere Stellung vor Gott, sondern unser Verhalten dient dazu, ein moralisches Verhalten, ein guter Umgang mit Sexualität, ein guter Umgang mit Geld, ein guter Umgang mit Zeit und mit unserem Besitz, ein guter Umgang miteinander, wirkt sich segensvoll auf unser Leben aus. Ich glaube, das weiß jeder von uns. Und darum geht's dann letztlich, dass Gott auch einen Willen hat für unser Leben. Ja, es gibt Moral. Es ist nicht alles beliebig. Wir werden es am Ende von diesem Text auch nochmal aufnehmen. Aber es ist nicht der Weg in den Himmel. Es ist nicht die Rettung. Es ist nicht das Entscheidende. Jesus ist für uns gestorben. Er ist auferstanden. Er hat die Sünde, die Macht der Sünde besiegt und auch gebrochen. Und wir bekommen den Heiligen Geist. Und wenn ihr nochmal Galater 1, Vers 1 bis 5 lest, dann werdet ihr ganz viele Punkte aus diesem Evangelium wiederfinden. Dass Jesus auferstanden ist, dass er für uns gestorben ist. Dass wir Frieden mit Gott haben dürfen. Dass wir Gnade erleben dürfen. Dass er uns frei macht für neues Leben und so weiter. Es ist nicht egal, was du glaubst. Und das Zweite, warum dieser Text so ganz entscheidend für uns heute ist, ist, die Apostel sind sich einig. Da gibt es ja überhaupt gar keine Diskussion über die Botschaft von Paulus unter den Aposteln. Das sind Petrus, Jakobus und Johannes und der Paulus und die haben alle eine Meinung, eine Überzeugung. Die Apostel sind sich einig. Und jetzt müssen wir uns einfach bewusst machen, diese Apostel, das sind, Paulus nennt sie die Säulen der Gemeinde, vielleicht auch in der Anspielung darauf, dass die anderen, die da gekommen sind und bei den Galatern für Unruhe gesorgt haben, die kamen ja von Jerusalem, hatten wir ja schon mal, oder? So nach dem Motto aus dem Hauptquartier, wir sind die, die Petrus kennen, wir sind die, die Jakobus kennen, oder dieser Petrus, der war ja mit Jesus unterwegs, wir bringen euch die richtige Wahrheit. Aber Paulus sagt, nein, wir waren uns alle einig. Obwohl ich 14 Jahre lang ganz allein verkündet habe, ohne mir da irgendwelche Bestätigungen und Segen aus Jerusalem zu hören. Daran merkt man auch, dass der Paulus nicht unsicher war. Ich meine, wenn deine Milch sauer ist, dann wartest du nicht 3 Wochen, um zu checken, ob du noch trinken kannst, oder? Und wenn er unsicher gewesen wäre, ob das Evangelium stimmt, was er da predigt, dann wäre er sicher früher gegangen. Ich meine, nach 14 Jahren Gemeindebau und Verkündigung geht er dann mal nach Jerusalem. Sicher nicht, weil er unsicher war. Sondern weil ihm die Einheit wichtig war und die Klarheit und sein Dienst. Er hat gesagt, wenn ich eine falsche Botschaft reinbekomme, das versaut mir alles. Und die Apostel sind sich aber einig. Und das ist wichtig für uns. Das ist auch deswegen wichtig, weil wenn du den Petrusbrief liest, dann musst du damit rechnen, dass du das gleiche Evangelium hörst in den Petrusbriefen wie bei den Paulusbriefen. Und wenn du Johannes und Jakobus liest, hörst du auch das gleiche Evangelium. Da gibt es überhaupt gar keine 2 Meinungen. Da gibt es nur eine Meinung. Jesus alleine rettet. Die Apostel sind sich einig. Es gibt eine Botschaft für alle. Es gibt unterschiedliche Botschafter. Es gibt unterschiedliche Einsatzfelder. Es gibt unterschiedliche Kontexte, in der Gemeinde gebaut wird. Im Übrigen hat Paulus den Timotheus zum Beispiel, hat er beschnitten. Für den Dienst. Hat gesagt, es könnte ein Problem werden. Hat auch eine jüdische Mutter gehabt, also hat er sich beschneiden lassen. Ist überhaupt gar kein Problem für Paulus. Die Beschneidung an sich ist nicht das Problem. Die Frage ist, was rettet? Die Frage ist, was bringt uns in eine reine Beziehung mit Gott? Die Frage ist, wie stehe ich eines Tages vor Gott da? Sage ich, guck, ich weiß, ich hatte auch ein bisschen Dreck am Stecken, aber ich habe mir wenigstens Mühe gegeben, mehr Mühe als mein Nachbar, der jeden Sonntag sein Auto gewaschen hat. Stehe ich eines Tages so vor Gott? Oder stehe ich, weißt du, ich habe genau gemerkt, dass vieles in meinem Leben falsch war und ich mit all meiner Anstrengung es nicht geschafft habe, mehr zu lieben, mehr zu dienen, großzügiger zu sein. Und ich habe gemerkt, ich habe die Vergebung nötig von Jesus Christus. Wie stehen wir eines Tages vor Gott? Zeigen wir auf Jesus oder zeigen wir auf uns selbst? Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes sind sich einig. Es gibt nur eine Richtung. Eine Richtung, Jesus. Er hat uns gerettet. Er hat uns befreit. Auch vom Gesetz. Auch vom Gesetz. Die Apostel sind sich einig. Und das ist bis heute für uns wichtig. Diese Apostel, die waren was Besonderes. Ich habe das letzten Sonntag auch schon gesagt. Leute, ich habe das Evangelium nicht durch eine Offenbarung gehört. Ich habe das von Menschen gehört und aus Büchern heraus gelesen. Ich habe das Evangelium nicht so gehört wie Paulus oder Petrus. Ich habe auch keine Offenbarung bekommen, dass ich nach Jerusalem gehen soll. Die Apostel, die waren was Besonderes. Unser Glaube ruht auf dem, was Gott durch diese Apostel getan hat. Nicht umsonst sagt Jesus zu Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Das bin noch nicht ich. Diese ersten Apostel, die haben einen Grundstein gelegt, auf den wir aufbauen. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass wir verstehen, diese Apostel sind sich einig. Da gibt es keinen Streit und keine Spaltung. Zum Glück für uns. Wir haben andere Streitigkeiten in der Christenheit erlebt. Manchmal streiten wir uns um ganz komische Sachen und manchmal geht es um die zentralen Dinge. Und wenn es um die zentralen Dinge geht, da sagt Paulus, da müssen wir streiten. Niemand wird mit seinen Spendenbelegen eines Tages vor Gott stehen und sagen, schau, ich habe genügend einbezahlt. Sondern es wird um Jesus gehen. Und deswegen gibt es auf der ganzen Welt nur eine einzige Botschaft, die allen erzählt wird. Und das ist was Faszinierendes, das muss man sich mal überlegen. Und es gibt eine Botschaft für alle. Jetzt schaut euch mal um, wer heute hier im Gottesdienst sitzt. Also hier vorne steht ein gebürtiger Deutscher. Oder? Da sitzt eine Bernerin. Nein. Es sind Schweden da, es sind Leute aus Italien da, es sind Leute aus Brasilien da, es sind Leute aus Amerika, genau, und aus der Weltschweiz. wen habe ich jetzt vergessen? Wie? China, genau, Mingming. Genau, cool. Und Schweizer natürlich, oder? Ganz viele. Und versteht ihr, für jeden von uns gibt es die gleiche Botschaft. Und es ist übrigens auch die gleiche Botschaft für die Juden. Auch die Juden müssen nicht mehr ihr Judentum leben, in dem Sinn, wie sie es damals gelebt haben, bevor Jesus gekommen ist. Auch sie sind vom Gesetz befreit. Auch sie werden nur durch Jesus gerecht. Da gibt es eine neue Einheit. Da ist kein Unterschied mehr zwischen Jude und Grieche. Mann oder Frau, Sklave oder Freier. Wo steht es? Galater 5. Ja. Sorry, muss nicht jeder wissen. Ist mir spontan eingefallen. Und ich meine einfach, es ist so wichtig, dass wir verstehen, es gibt eine Botschaft für alle. Und die Botschaft ist nicht beliebig. Und die ist so wichtig. Und dann sagen sie trotzdem, ja klar, wir teilen uns auf. Oder du, Petrus, du kennst dich gut aus mit den Juden. Du hast da die Berufung in Jerusalem und mit den Judenchristen. Das ist dein Einsatzgebiet, Petrus. Und ich, Paulus, ich bin unter den Heiden unterwegs. Und deswegen ist auch diese Anmerkung mit Titus so interessant. Oder dass er Grieche war, meint ja nicht unbedingt, dass er aus Griechenland kam. Sondern eigentlich meint es einfach nur aus dem jüdischen Denken heraus, gibt es einfach nur Juden und Nichtjuden, oder? Juden und Heiden oder Juden und Griechen und sagen, er musste nicht erst Jude werden, sondern er durfte Heide bleiben und hat dann mit Paulus zusammen auch gearbeitet. Es gibt ja einen Brief von Paulus an Titus. Aber es ist so wichtig, dass wir sehen, natürlich gibt es unterschiedliche Berufungen, natürlich gibt es unterschiedliche Aufträge, natürlich gibt es unterschiedliche Arbeitsweisen, natürlich gibt es unterschiedliche Zusammenhänge. Gottesdienste in China sehen wahrscheinlich ganz anders aus, oder Christsein in China als bei uns. Oder Christsein in Amerika. Wir stehen vor anderen Fragen, ja klar, aber die Botschaft, die grundlegende Botschaft, das müssen wir uns einig sein. Es geht um Jesus. Das, was er getan hat, ist entscheidend. Ein für alle Mal ist er für unsere Sünden gestorben. Ein für alle Mal. Ich kann vor Gott bestehen, wenn ich seine Vergebung annehme, wenn ich das Geschenk annehme, dass Jesus für mich gestorben ist. Wenn ich bereit bin, auch Gott zu meinem Vater werden zu lassen, wenn ich sein Kind sein will, wenn ich sage, Herr Jesus Christus, ich bitte dich um Vergebung und ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu sein, dann erhalte ich den Heiligen Geist und dann werde ich Gottes Kind. Und dann verändert sich vieles in meinem Leben. Dann verändert sich vieles, weil ich dann Gottes Kind bin. Aber Kind geworden bin ich dadurch, dass Jesus mich zum Kind gemacht hat. Vorher bin ich Geschöpf Gottes. Geschöpfe Gottes gibt es ganz viele. Jeder Baum, jede Blume ist ein Geschöpf Gottes. Aber der Baum wird dich nicht retten. Retten wird dich allein Jesus. Die Natur ist wunderschön. Aber die Natur wird dir niemals sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Natur wird es aushalten, wenn du den Baum fällst oder was Falsches anpflanzt. Aber Gott, der wird dir sagen, hey, du musst aufpassen, was in deinem Garten wächst, in deinem Lebensgarten, in deinem inneren Garten. Du musst dir bewusst sein, was du mit deinem Leben tust. Es ist nicht egal, was du glaubst. Es ist sogar ganz entscheidend. Jesus ist für dich gestorben. Wenn du das annimmst, dann ändert sich vieles in deinem Leben radikal. Und vor allem gibt es eines, es gibt eine Freiheit. Es gibt eine Freiheit für alle, eine Freiheit von dem Gesetz. Wie sagt es Paulus hier? Sie schnell geschwind suchen, ich habe es mir nicht angestrichen. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. Sie wollten uns die Freiheit nehmen, die Christus uns gebracht hat. Und das Ziel war, wieder Sklave des Gesetzes zu werden. Man muss wissen, das Gesetz an und für sich, damit meint Paulus, was meint Paulus damit? Die Gesetze, die im Alten Testament aufgeschrieben sind, vor allem in den 5 Büchern Mose. Die Pharisäer hatten ungefähr 630 Gesetze herauskristallisiert, Regeln rauskristallisiert, an die man sich halten musste. Paulus war ja Pharisäer gewesen, da gab es ganz klare Reinheitsvorschriften, Hände waschen, wann man in den Tempel durfte. Wenn man zum Beispiel ein totes Tier angefasst hat, durfte man nicht in den Tempel. Bei Frauen gab es andere Regeln wie bei Männern und so weiter. Und Paulus sagt, all diese Gesetze, die sind in der Art und Weise, wie sie früher für euch gültig waren, nicht mehr von Bedeutung. Das Einzige, was sie euch vielleicht noch zeigen, ist, dass ihr aus eigener Anstrengung niemals vor Gott rein dastehen könnt. Diese Gesetze sind nicht mehr Gesetz in dem Sinn, wie sie damals Gesetz waren, als Moses sie dem Volk Israel gegeben hat. Wir sind ja auch ein neues Volk. Und wir werden das in den nächsten Predigten noch vertiefen, weil Paulus da auch vertieft darauf eingeht, dass es eine neue Freiheit gibt. Aber er sagt, diese Freiheit, die ist für alle da. Und in dieser Freiheit müsst ihr jetzt leben und nicht euch selbst wieder gefangen nehmen lassen. Nicht euch selbst wieder falsche Gesetze auferlegen oder falschen Glauben, weil dann ändert ihr wieder die Botschaft, wenn ihr euch falsch verhaltet oder falsch denkt. Und deswegen sagt Paulus, es ist nicht egal, was du glaubst. Ich möchte dich ermutigen, nimm dir diesen Text nochmal vor. Ich habe wieder ein paar Vertiefungsfragen aufgeschrieben. Nimm dir diesen Text wieder vor und beschäftige dich mal damit, warum ist es eigentlich nicht egal, was du glaubst. Vielleicht ist es auch wichtig, dass wir uns mal überlegen, wo müssten wir denn eigentlich klarer einstehen für die Botschaft? Wo geht's ums Zentrum und wo geht's um die Peripherie? Wo geht's nur um das Außen? Nur ein Beispiel. Über die Taufe haben wir uns die Köpfe eingeschlagen in der Kirchengeschichte. Und ich habe eine klare Überzeugung, was die Taufe angeht. Ich bin der Überzeugung, dass wir keine Kinder taufen sollen, laut dem Neuen Testament. Aber als FEG haben wir beschlossen, dass das nicht unsere entscheidende Fragestellung ist. Davon hängt weder die Mitgliedschaft ab, noch ob man in unsere Gemeinde kommen kann oder mitarbeiten kann. Die Tauffrage ist nicht zentral. Aber die Botschaft, die mit der Taufe verbunden ist, die ist zentral. Die Botschaft ist zentral. Aber es war sicher kein guter Umstand in der Kirchengeschichte, dass Menschen, wie ich zum Beispiel, auf dem Boden der Limmat gelandet sind. Die waren auch keine Unschuldslämmer, das weiß ich schon. Und ich weiß, dass da viel auf dem Spiel stand. Aber dass wir uns darüber die Köpfe eingeschlagen haben, das war nicht richtig. Es gibt Dinge, die sind nicht so von Bedeutung. Aber es gibt Dinge, die sind sehr bedeutungsvoll. Viele Dinge, über die wir diskutieren in unseren Gemeinden, sind nicht so bedeutungsvoll. Ihr erinnert euch sicher alle, wie sehr wir über Umbau diskutieren können. Klar, das sind wichtige Veränderungen. Aber wisst ihr, das ist eigentlich im Horizont des Evangeliums nicht so bedeutsam. Wir müssten eigentlich viel mehr darüber diskutieren, was mit den Menschen passiert, die in der nächsten Woche in unserem Umfeld sterben. Wir müssten viel mehr darüber nachdenken, was passiert mit den Menschen, die hier hinter ihren hohen Mauern sitzen, letztlich einsam und traurig sind. Wir müssten viel mehr darüber nachdenken, wie es den Menschen geht, die krank sind und einsam sind und noch nie wirklich was von Jesus gehört haben. Wir müssten viel mehr darüber nachdenken, wie wir diese Hoffnung von Jesus in unseren Familien aufleben lassen können. Und wie wir unseren Kindern und unseren Nachbarn und den Klassenkameraden unseren Kindern oder auch wem auch immer, mit dem wir zu tun haben, Jesus lieb machen können. Die christliche Kirche ist am Schrumpfen in der westlichen Welt. Diskutieren wir wirklich über die richtigen Fragen? Oder haben wir neue Heiligtümer aufgebaut, neue rote Linien, die vielleicht gar nicht die roten Linien sind, die Jesus gezogen hätte, die Gott zieht, die Paulus zieht? Kämpfen wir für das Richtige? Sind wir dabei, dass es darum geht, dass es eine Botschaft für alle gibt, die ganz entscheidend ist im Leben wie im Sterben? Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, du hast uns eine Botschaft gegeben und dass wir sie gehört haben, das ist überhaupt nicht nichts, worauf wir stolz sein können. Das nimmt uns eher in die Pflicht. Und ich weiß, dass du dich danach sehnst, dass diese Botschaft Kreise zieht. Und ich bitte dich darum, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir über die wesentlichen Fragen diskutieren. Und ich bete dich darum, dass du uns prägst mit deiner Liebe und Leidenschaft. Und dass wir auch die Freiheit, die du uns schenkst, dass wir die nicht verschenken. Ich bitte dich darum, dass wir lernen, diese Freiheit zu verteidigen, wo es nötig ist. Und für die wichtigen Fragen einzustehen. Und ich bitte dich darum, dass du uns auch hilfst in unseren Familien, in unseren Ehen, im Umgang mit den Kindern, diese Botschaft zu leben und zu teilen. Amen.